Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das, was Sie sehen?
Das ist, muss der Mikrofon ein bisschen.
Ja, musst du.
Will das nicht.
Jetzt? Jetzt
okay.
On, off. Sie ist hier, sie dirigiert alles.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um Norman Mannheer zuzuhören. Verstehen Sie mich? Okay. Und neben ihm sitzt Georg Escht, dem wir viele Übersetzungen aus dem Rumänischen verdanken und der einer der, oder wenn nicht der beste Übersetzer aus dem Rumänischen ist. Und da wir ohne Übersetzer ja diese Literatur nur in Fragmenten lesen könnten, sind wir sehr auf ihn angewiesen und freuen uns, dass er mit uns hier ein wenig über die Literatur von Norman Mannheer sprechen will. Sie alle kennen ihn, ich muss jetzt keinen langen Lebenslauf erzählen, geboren in der Bukowina 1936, als Bub, als Kind in ein Lager in Transnistrien gekommen, entlassen worden, überlebt habend, hat überlebt, wurde ein sogenannter freier Schriftsteller in Rumänien, was immer das heißen mag, das wird er uns erzählen, und ist 1986, hat das Land verlassen, ist nach Berlin gegangen, hat in Berlin eine Zeit lang gelebt und wurde dann Professor im Bard College in der Nähe, eine Stunde nördlich von New York, wo er bis zu seiner Emeritierung mitteleuropäische Literatur gelehrt hat mit seinen Studenten. In der deutschen Sprache sind seit seinem Kommen nach Deutschland viele Bücher erschienen, Erzählungen, Romane, aber auch, und das will ich besonders betonen, sehr viele, sehr wichtige Essays. Weil wir kennen die sozusagen die rumänischen Kopfschmerzen, die rumänische Geschichte. Zwar können wir uns alle ergoogeln, aber wie genau diese Welt zwischen links und rechts, zwischen militantem Antisemitismus und eben einer deutschen Minderheit, wie das alles genau, welche Gemengelage, welche eigentümlichen Überschneidungen, Verwischungen stattgefunden haben, das muss uns jemand erklären. Und keiner hat das besser gemacht als Norman Mannheer in seinen Essays. Ich selber habe diese Dinge verlegt, bin also ein früher Leser seiner Arbeiten gewesen. Die erste Übersetzung von ihm, ich glaube, das war nicht von Georg Escht, stand damals in einer kleinen Zeitschrift, die ich herausgegeben habe.
Ausschuss?
Eine Geschichte, die jemand mitgebracht hat aus Rumänien von einem Staatsbesuch oder was. Und da zum ersten Mal konnten wir seine Stimme hören. Und sie ist Gott sei Dank in all den Jahren nicht leiser geworden. Im Gegenteil, es ist im letzten Jahr ein neuer, sehr schöner Gedichtband erschienen mit dem programmatischen Titel Wir sind alle im Exil in der Edition Akzente. Norman, wie viele aus Rumänien, kann viele Sprachen sprechen. Und es ist gehört zu seiner Biografie, dass die Eltern ihn trotz der Tatsache, dass sie als Juden nun von den Deutschen eigentlich vernichtet werden sollten, dass die Eltern ihn in einen Deutschunterricht gegeben haben. Er hat also Deutsch gelernt, konnte vorher Jiddisch oder sprach Jiddisch, aber so sind die vielen Sprachen dazugekommen. Als letzte, auch nicht ganz freiwillig, die englische Sprache. Er ist also ein vielsprachiger Mensch und er wird uns auf Deutsch antworten, wenn er es schafft, seinen Kopf gegen das Mikrofon zu neigen.
Das ist nicht leicht.
Und uns erzählen. Vielleicht doch die erste Frage an dich, die Frage des Titels, wir sind alle im Exil. Was versteckt sich hinter dieser Behauptung?
Erstens, ich freue mich hier mit Ihnen, mit meiner Rumänen, mit meiner Deutschen hier zu sein. Auch mit meinem jungen Verleger, ein alter Freund und mein berühmter Übersetzer, Herr Echt. Ich freue mich hier zu sein. Was über Exil ich kann sagen, glaube ich, dass wir alle können sagen. Wir leben in einer Zeit des Exils. Und ich lebe in New York. Die ist die Hauptstadt des Exils. Also Exil ist heute eine Kondition, die ist nicht so besonders, als es war. Es ist schon überall, weil die Bewegung von einem Ort zum anderen ist sehr, sehr aktiv und sehr, sehr dynamisch. Und wir sehen das jeden Tag, nicht nur mit den Migranten, aber man fährt von einem Ort zum anderen, man verliebt sich in einen Ort oder in einen anderen. Und so ist die Bewegung viel, viel schneller und besonders überall. Also das ist über Exil. Mein Exil, wie Sie haben schon verstanden, war schon sehr sehr früh. Mit 5 Jahren war ich schon in Transnistrien, in der Ukraine. Dann habe ich gelebt in Rumänien, in einem, sagen wir, inneren Exil, in einem totalitären Staat. Aber es war dort gemischt mit gut und schlimm. Ich war sehr froh sehr dort und sehr glücklich als Kind. Danach war ich bei der Universität. Unser genialer Führer ist mehr und mehr dumm geworden und auch verrückt. Und ich habe keine Auswahl gehabt, als wegzugehen. 1986 bin ich nach Berlin gekommen mit einer DAD-Stiftung und ich habe glücklich, aber sehr gespannt gelebt in Berlin, weil ich wusste nicht, wohin und wie. Für ein Jahr und ein halb. Damals habe ich auch meinen jungen Freund Krüger kennengelernt. Er hat mich an seinem Verlag Ademenit gekötet. Der Verlag ist kaputt geworden, weil meine Bücher verkauft man nicht wunderbar. Also er hat viel Geld verloren, aber er liebt mich doch, weil ich bin sein junger Bruder. Was soll ich mal Ihnen sagen? Ich warte auf Ihre Fragen und Ihre Antworten sehr, sehr intelligent.
Gut, das haben wir nicht anders erwartet. Eine Frage, wenn du jetzt hier als Teil dieser rumänischen Buchmesse auftrittst, fühlst du dich als ein rumänischer Schriftsteller oder ein rumänischer Schriftsteller im Exil oder mittlerweile ein amerikanischer Schriftsteller, der rumänisch schreibt, oder ein jüdischer Schriftsteller, der in Amerika lebt? Oder wie sind diese Schattierungen in deinem eigenen Leben? Wie fühlt man sich da, wenn man jetzt hier Rumänien als Gast der Buchmesse erlebt?
Für mich ist es eine Rückkehr. Es ist nicht die erste und nicht die einzige. Ich bin zurück nach Rumänien nach 11 Jahren. Das war 1997. Also es ist ein Rückkehr. Ich wohnte schon für mehr als 30 Jahre in die Vereinigten Staaten. Also ich weiß nicht selbst, wie ich soll mich vorstellen hier. Ich glaube, es ist besser, die Rumänen zu fragen, wie die sehen mich, als ein Jude, als ein Rumäne, als ein Amerikaner oder als ein Bub, ein Kind, der ist alt geworden. Ich glaube, das wäre das Beste. Ohne Nationalität, ohne Religion, ohne ein bestimmter Platz oder eine bestimmte Sprache. Ich bin in Exil. Ich glaube, wir sind alle jetzt. Aber einige sind in Exil zu Hause und mehrere sind Exil in der Fremde. Ich sehe mich als ein Autor, Hansa Verlag Autor, dein Autor und dein Freund. Dein Kind. Dein erwachsener Kind. Und ich will nicht mich anders vorstellen. Trotzdem in meinen Büchern sieht man und man versteht, dass ich wurde geboren als ein Jude. Mit 5 Jahren wurde ich deportiert. Mit 5 Jahren wusste man nicht ganz genau, wer man sind. Ich wusste nicht, wer ich bin. Dort im KZ habe ich verstanden, was ein Jude heißt und wie sein Leben wird sein. Zurück nach Rumänien habe ich sehr dieses Märchen über Kommunismus bewundert und auch gelebt und auch ich war überzeugt, dass es ist die richtige Zukunft. Es war nur ein Märchen und die Kontradiktion. Der Widerspruch zwischen Realität, der tägliche Realität und die Utopie war ganz groß und auch manchmal furchtbar. Also ich musste weg, ich wollte nicht. Es war meine Sprache, es waren meine Freunde dort, meine Bücher, meine Erinnerungen. Ich musste weg und es war auch nicht leicht wegzugehen. Es ist mir gelungen, nach Berlin zu kommen. Berlin, wie Sie wissen, ganz genau, war die Hauptstadt auch der Nazi-Deutschland. Es hat mich erinnert an viele Dinge, aber ich habe das Leben, das tägliche Leben in Berlin sehr gemacht und die Leute und die Sprache und die Bücher. Also es war eine gute, glaube ich, Transition.
Zeit. Transition.
Zeit. Transition. Ach, ein Übergang. Ein Übergang nach die verrückte Amerika. Also ich bin hier und ich bin bereit, Ihnen verrückte Fragen zu antworten.
Gleich die erste Frage ist, du schreibst aber nach wie vor in rumänischer Sprache.
Ja, ich schreibe in Rumänisch. Es ist meine Heimat für immer. Mit 50 Jahren bin ich weg aus Rumänien. Und mit 50 ist nicht leicht, die literarische Sprache zu ändern. Man kann lernen, sich täglich zu bewegen und zu sprechen und in Verbindung mit anderen Leuten zu sein. Aber literarisch ist es nicht leicht, weil die literarische Sprache, wie Sie bestimmt wissen, wächst mit uns als Kind, danach in der Jugend und danach, wie Sie sehen, auch im alten Alter. Es ist nicht leicht, diese Änderung zu schaffen. Also für mich war die Wahl, auf Rumänisch zu sprechen, nicht zu sprechen, weil trotzdem meine erste Frau, die ist hier, ist Rumäne und wir sprechen auf Rumänisch. Aber
die erste Frau ist auch die einzige Frau in seinem Leben, das muss man dazu
das
sagen.
Das weiß man noch nicht. Das weiß man nie.
Er tut so, als wären viele Frauen am Horizont. Aber der ganze Horizont ist mit Cella besetzt.
Ja, sie hat mich besetzt. Ja, es war ein Wahl. Ich habe entschieden, zu bleiben in der rumänischen Sprache. Selbstverständlich, ich habe in die Vereinigten Staaten in Englisch gelernt und die Studenten dort kennengelernt und mit denen einen Dialog erfunden in Englisch, aber ich schreibe auch manchmal kleine Texte, kritische oder Essays, aber nicht Prosa und nicht Literatur. Ich bin für immer schon begrabt in der rumänischen Sprache und es ist auch mein Glück.
Wenn ich doch eine Frage, weil das glaube ich, viele von Ihnen hier auch in Leipzig, viel von Ihnen interessiert, die Frage nach dem rumänischen Antisemitismus. In vielen der Essays von Norman wird das untersucht. Also die Frage zum Beispiel von dem Berühmten im Exil Paris gelebt habenden Schriftsteller, Aphoristiker Cioran, oder der berühmte Religionsethnologe Iliade oder viele andere, die alle in irgendeiner Weise in den 30er Jahren mit dem Antisemitismus verbandelt waren auf eine sehr direkte und brutale Weise. Wenn du diese Essays heute in Rumänien verlegst, ist das etwas Natürliches, dass man das aufarbeitet, wie es im Deutschen heißt, oder ist das immer noch eine Wunde, die nicht geschlossen ist?
Es ist nicht leicht und auch nicht sehr angenehm, diese Frage zu antworten. Wie Sie haben schon verstanden, mit 5 Jahren war ich in einem KZ und das war durch das rumänische Antisemitismus. Weil Ich wurde deportiert bei den Rumänen, nicht bei den Deutschen. Also es war der erste Beweis, dass die Situation ist nicht wunderbar dort. Danach, auch unter Kommunismus, war es nicht leicht für viele Juden. Am Anfang waren die sehr entzückt über dieses Märchen Kommunismus. Die haben auch gelitten unter die Nazis und die haben gehofft, dass Kommunismus bringt eine besonders tiefe Änderung. Es war aber nicht so und nach einigen Jahren, die Juden waren kritisiert, dass die haben Kommunismus gebracht. Das ist immer so, die Juden im Kapitalismus sind Kommunisten und sind suspektiert.
Verdächtig
als Kommunismus. Im Kommunismus, die Juden waren Kapitalisten. Die sind immer nach Geld, nach dieser Sache. Also man weiß nicht ganz genau, wann und wo diese Geschichte endet. Ich glaube nie. Aber wir haben sich schon gewöhnt. Ich glaube wirklich, dass es ist keine jüdische Frage oder Probleme. Es ist für die anderen. Die sollen das überlegen und die sollen das urteilen. Und ich glaube, ich muss das sagen, dass Deutschland nach dem Krieg hat eine sehr, sehr gute Reform geschafft über diese Sache. Man hat das kritisiert, man hat das debattiert. Und ich glaube, jetzt Deutschland ist ein Vorbild für eine neue Zivilisation, für die Modernität des Europa. Es ist nicht so in vielen anderen Ländern.
Besonders aber erzähl doch, das würde mich uns doch interessieren, ganz konkret, wenn, als du zurückgegangen bist zum ersten Mal in den, nach der Jahrhunderttausendwende, wurdest du oder wurde das thematisiert, dass ein Jude zurückkommt oder kam ein rumänischer Exilant zurück?
Ich wurde genannt in der rumänischen Presse als ein Mann ohne Land, ohne Identität, ein Jude, der ist immer ein Fremder und der ist ein Fremder auch in Rumänien. Ich war ein rumänischer Schriftsteller. Ich bin geblieben ein rumänischer Schriftsteller. Die Sprache war und ist für mich das Wichtigste, wie Sie können sich vorstellen. Und ich schreibe in Rumänisch. Es gibt nicht eine mehr deutliche, ein mehr deutlicher Beweis, dass ich bin ein Rumäner, dass ich habe dieses Land geliebt und ich wurde dort erwachsen, ich habe dort das erste Mal das Meer gesehen, ich habe mich dort das erste Mal verliebt. Ich habe dort das erste Mal Bücher gelesen, also es war für mich sehr wichtig. Aber damals, besonders nach meinem Text über Mircea Eliade und die Legionäre, die rechtsextreme Bewegung in Rumänien, die war sehr, sehr antisemitisch. Aber es war nicht das deutsche Antisemitismus oder Mussolinis Antisemitismus. Es war ein christliches Antisemitismus. Es war tief verbunden mit der Kirche. Also es gab eine Komponente, die war mystisch, die war religiös und die war sehr streng. Also das war der rumänische Antisemitismus. Trotzdem, die Juden haben nie sehr schlimm in Rumänien gelebt. Die sind dort viele Jahre gelebt. Und man muss da sagen, es ist interessant, die jüdische Bevölkerung in Rumänien hat 800.000 Bewohner gehabt. Jetzt sind ungefähr 3.000 alte Leute, die sind im Krankenhaus oder in Asylum. Die haben gewandert, die haben emigriert nach Israel oder nach Deutschland oder in die Vereinigten Staaten. Das ist der beste Beweis, ob es gibt dort oder nicht Antisemitismus. In meinem Buch Rückkehr des Hooligans habe ich ein Kapitel über eine wunderbare Rumänerin, die hat mit uns gelebt in Suceava, in Bukowina. Und wenn wir wurden deportiert, ist sie mit der Behörde gekämpft. Sie wollte mit uns in KZ gehen. Sie war so treu und so ernst und so honest.
Ehrlich, aufrichtig.
Ehrlich und aufrichtig, dass sie wollte mit uns deportiert sein. Und danach ist sie in unseren KZ gekommen mit
Essen.
Mit Lebensmitteln, mit Kleidern, um uns zu retten. Es war nicht möglich, es war nicht erlaubt, aber das ist auch ein Bild Rumänien. Rumänien ist nicht nur antisemitisch. Und es gibt kein Land in dieser Welt, das ist nur antisemitisch. Ich glaube nicht in diese Homogenität und Kollektivismus. Ich glaube an den Individ. Der Individ, der ist besonders. Der ist nicht mit der Kollektivität. Der akkommodiert sich nicht mit der Masse. Das ist mein wirkliches Credo.
Glauben.
Also Rumänien, auch wenn es ist so und es ist verstanden als ein sehr antisemitisches Land und es war so, vielleicht ist es auch heute, ich bin weit weg, aber auch dort waren wunderbare Fälle von Rumänen, die waren unsere Freunde, die haben mit uns zusammen gelebt, die waren bereit, uns zu helfen. Die waren erschrocken über unseren Fall und über unseren Destin.
Schicksal.
Also, das ist meine Antwort, wenn ich bin zurückgekommen.
Aber sag noch ein Wort, weil das ja doch ein wesentlicher Teil auch der Essayistik ist. Ist diese Geschichte mit Cioran, der Eisernen Garde, mit Iliade, ist das, was man hier nennt, aufgearbeitet? Ist das bekannt alles? Sind die Akten geöffnet?
Es wurde bekannt geworden, nachdem Rumänien ist in der europäischen Gemeinde hineingebracht. Aber es ist noch weit weg von einer wirklichen Bearbeitung und einer wirklichen Debatte. Es ist nicht wie in Deutschland, wie in Berlin, wo man sieht auf der Straße, hier hat gelebt diese Familie und diese Familie. Es gibt nie diese Erinnerung noch. Aber es ist ein Fortschritt, glaube ich, für die letzten 10 Jahre. Auch ich wurde nicht mehr so beschimpft, wie wurde bevor in der Presse, in der rumänischen Presse, nachdem Rumänien ist in die europäische Gemeinde hineingetreten. Die Rumänen sind sehr...
Ein Beispiel für diese Zwiespältigkeit ist ja, dass Celan, der erste Übersetzer von Cioran ins Deutsche war. Die erste Übersetzung Ciorans ins Deutsche stammt von Celan. Damals bei Rowohlt.
Von Celan selbst?
Von Celan selbst übersetzt, ja.
Ja, ich verstehe.
Ja, das war die erste Übersetzung, die wir von diesem Menschen überhaupt gelesen haben. Und damals wussten wir überhaupt nichts von der Geschichte der Garde. Wir wussten nichts von dem Schicksal. Wir wussten nur, dass es in Paris eine große rumänische Immigration gab mit interessanten Leuten. Der große Schriftsteller des deutschen Theaters der 50er Jahre war Ionesco, der überall gespielt wurde, heute komischerweise vollkommen vergessen ist. Obwohl ich mir immer denke, dass bestimmte Stücke von ihm, gerade heute, wo wir nun wieder mit einem rechtsradikalen, auch antisemitischen Problem uns auseinandersetzen müssen, nicht zuletzt hier auf der Buchmesse, ist es doch auffällig, dass dieses Problem, wie Rumänien mit der Sache umgegangen ist, bei uns doch wenig bekannt ist. Es gibt diesen berühmten, vielleicht musst du auch noch ein Wort zu dem sagen, den berühmten Schriftsteller Michael Sebastian, der wo Norman ein sehr gutes Nachwort geschrieben hat, dessen Tagebuch mal ins Deutsche übersetzt wurde vor einigen Jahren. Ein vollkommen wahnsinniges Schicksal eines Menschen, der als Jude in Bukarest den Krieg überlebt hat und, Georg, ich weiß es besser, unmittelbar nach dem Tod von einem Lastwagen umgefahren wurde. Also der Überlebende, der dann vom Schicksal den schwersten Schlag auf den Kopf gekriegt hat. Aber solche, diese eigentümliche Verbindung, ich dachte, das wäre hier auf der Buchmesse ein großes Thema, aber vielleicht ist das schon unsere Generation und nicht mehr.
Ich glaube leider, dass der Antisemitismus ist ewig. Und man kann das urteilen von einem Land zum anderen, um zu sehen, auf welche Weile ist jedes Land heute progressist oder rassistisch oder nationalistisch und so weiter. Antisemitismus ist ein guter Text und er ist schon überall. Er ist in Ländern, die haben nie Juden gehabt. Die kennen überhaupt nicht Juden. Zum Beispiel in Japan. Es gibt keine vielen Juden dort. Und doch, die haben übernommen diese Vorstellung. Und man versteht nicht, warum. Wahrscheinlich die Leute brauchen etwas zum Hass. Die brauchen etwas hassen. Schauen Sie, ich glaube, dass die Situation in Deutschland, trotzdem Sie sagen, dass es ist, wie es ist, ich glaube, dass die Situation in Deutschland ist viel besser heute, als es war. Ich weiß nicht, wie hier auf der Messe geht es mit dieser Frage. In Rumänien ist es eine Änderung, keine große, eine kleine Änderung und eine Hoffnung, dass die neue Generation, die ist mehr auf Westen, ausgerichtet, wird verstehen, wie schlimm es ist für ein Land, diese nationalistische Vorstellung zu halten. Antisemitismus ist eine schlechte Wahl, nicht nur für die Juden. Es ist eine schlimme Wahl für jedes Land. Also es ist auch für die Länder, die haben sich nicht geändert. Oder wie man sieht heute in Ungarn oder in Polen, oder wahrscheinlich auch ein bisschen in Russland. Man sieht, dass das ist ein Zeichen der
Zurückgebliebenheit.
Der Zurückgebliebenheit. Ich glaube das und ich bin überzeugt, dass Sie alle glauben auch das. Weil Sie sind hier gekommen, einen Rumänen oder vielleicht einen Amerikaner zu hören. Oder vielleicht auch ein Jude, wer weiß. So, dass ich vermute, dass sie sind alle auf meiner Meinung. Das ist Antisemitismus, war und ist geblieben ein wichtiger Test über ein Land, über ein Volk, über eine Zivilisation. Und wenn man will verstehen die Situation eines Landes, aber auch der ganzen Welt, soll man das prüfen. Und soll man sehen, wie ist es heute? Ist es wie in Hitlers Zeit? Ist es wie in Stalins Zeit? Ist es wie in Frau Merkels Zeit? Frau Merkel, ich mag Sie. Ich glaube, Sie ist sehr vernünftig und luzid und praktisch. Also ich wollte hier telefonieren, ich habe keine Telefonnummer. Aber wenn Sie sehen Sie, bitte sagen Sie, sie ist mir sehr, sehr sympathisch.
Vielleicht können wir Georg Escht fragen, wie er das einschätzt im heutigen Rumänien, wie die Bücher von Norman gelesen werden.
Es freut sich ja niemand, wenn man sein schlechtes Gewissen aufwirbelt. Und entsprechend war die Reaktion in Rumänien auf die ersten Zeitungsartikel, Bücher von Norman Manner, die dort in den 90er Jahren plötzlich erblühten, um es gelinde zu formulieren, konträr beziehungsweise etwas stutzig. Es ist allerdings in der Zwischenzeit eine neue Generation herangewachsen, von der auch Norman Manner gesprochen hat. Es gibt sehr viele Leute und es sind die Leute, die denken und die was zu sagen haben, die das Ganze aus einer Sicht betrachten, die wir hier alle, an die er auch appelliert hat, uns zu eigen machen können. Es gibt also diese Ressentiments und diese schwelende Hasshaltung nicht mehr in der Intelligenz. Was Populismus in der breiten Masse vermag, das erleben wir in Polen, das erleben wir in Russland, in Ungarn, leider immer noch zur Genüge, ob wir Literaten dem Herr werden können, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja hier viele Leute, die daran arbeiten.
Sind Sie der Ansicht, als Kenner dieser Literatur, dass wir sozusagen die wichtigsten Bücher der rumänischen Literatur jetzt hier vorgestellt haben? Oder ist das immer noch ein Desideratum? Es fehlen einige Namen, die ich in meiner Jugend gelesen habe. Unsere Kenntnisse der rumänischen Literatur kamen ja hier aus Leipzig, aus der DDR. Weil alle Bruderstaaten des Warschauer Paktes mussten einen gewissen Anteil auch rumänischer Literatur übersetzen. Und das ist in Westdeutschland gab es außer ein, zwei Dissidenten gab es keine rumänische Literatur. Die kam alle aus der DDR. Die großen Anthologien, Rumänien liest, im Verlag Volk und Welt in Berlin, das waren unsere Quellen. Und manche, und jetzt werden Entdeckungen gemacht und sehr offensichtlich sehr interessante Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Aber was mich so interessiert, ist, da wir sozusagen das kommunistische rumänische, die kommunistische rumänische Literatur kannten und die Emigranten, die Ionescos und Ciorans und Fondane, den wunderbaren Schriftsteller, also ein so großartiger Schriftsteller, müssen alle lesen, wer ihn noch nicht gelesen hat, Benjamin Fondane. Gibt es da noch irgendetwas dazwischen? Zum Beispiel in der DDR ist damals erschienen, ich weiß nicht, ob der jetzt hier ist, ich habe ihn nicht gesehen, als Buch, Tudor Argesi, diese Dorfgeschichten. Das war für mich so etwas wie ein rumänischer Johann Peter Hebel. Warte.
Ganz großer Dichter, ganz, ganz großer Dichter.
Und so, also die Frage, wie können wir sozusagen Normans Popularität benutzen, um noch ein bisschen mehr von dieser Literatur dazwischen kennenzulernen?
Es ist ja bekannt, dass mutmaßlich 80-90% guter Literatur in Schubladen vermodert. Das wird auch im Falle der rumänischen Literatur ähnlich sein. Es gibt allerdings auch im Falle der rumänischen Literatur vieles, was aus diesen Schubladen geholt worden ist. In der DDR zumal, vorher gab es sogar so gut wie kein Interesse für rumänische Literatur. Ich glaube, man muss mal da ein bisschen auseinander dividieren. Die jungen Leute, jung nenne ich die, die etwas jünger sind als ich, die hier sind und jetzt die rumänische Literatur repräsentieren, das sind die, die etwas zu sagen haben, auch aus meiner Sicht. Ich kenne keine anderen. Die Generation von Norman Mahner, die sind natürlich Opfer des Kommunismus geworden und er ist es Gott sei Dank nicht geblieben, aber viele von seinen Generationsgenossen sind in diesen Sog hineingerissen worden und werden nicht mehr zum Vorschein kommen. Die Übersetzungspolitik der DDR, des Bruderstaates, wird daran nichts ändern, beziehungsweise die Bücher, die damals gemacht worden sind, sind aus politischen Gründen gemacht worden.
Absolut.
Und nicht die relevanten Bücher. Das wären andere gewesen, die sind mittlerweile untergegangen und wahrscheinlich nicht mehr wieder zu beleben. Eine dritte Kategorie, das ist die rumänische Klassik der Moderne. Zwischenkriegsliteratur beziehungsweise Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Fondan gehört dazu und viele andere. Da gibt es noch Schätze zu heben. Ob sich deutsche Verlage daran verheben wollen, ist eine andere Frage. Aber
wir haben immerhin eine große Ausgabe von Urmutz gemacht, übersetzt von Oskar Pastior, einem Siebenbürger, wie ja überhaupt viele der siebenbürgischen Autoren auch als sehr gute Übersetzer tätig waren und auch ein Kollege von Georg, also Ernest Wichner, kommt ja auch aus der Gegend. Also es ist ja so, dass diese deutsch-rumänische Geschichte, was die Literaturrezeption betrifft, eben auch ihre Vorteile hatte. Warte.
Ich muss sagen, dass in der kommunistischen Zeit wurde ich nicht übersetzt. Also ich wurde veröffentlicht und übersetzt nach der Wendung. Nach der Wendung war ich schon weit weg. Man hat mich als Fremder genannt, als Amerikaner und so weiter. Ich bin kein Amerikaner. Ich möchte sehr sein, aber es ist zu spät für mich. Also, ich bin diese neue gegenwärtige Literatur von einem Kind, der ist heute 80 Jahre alt. Wenn Sie magen das, dann bin ich sehr froh. Wenn Sie magen das nicht, dann müssen Sie mit der rumänischen Botschaft in Berlin sprechen. Er ist ein Freund und ein sehr guter Schriftsteller, muss ich sagen. Also, Sie werden eine Lesung finden, ich bin überzeugt. Aber was man hat damals und auch heute sehr gut übersetzt, sind die Werke von Ion Luca Caragiale. Er ist ein ganz großer Satiriker. Und die letzte Ausgabe, die ich verstehe, man hat veröffentlicht letztes Jahr,
ja,
ist wunderbar. Und wenn Sie wollen Rumänien verstehen und lieben, auch für den Humor, für den Sarkasmus, dann lesen Sie bitte Caragiale.
Er war Georg, wo ist es erschienen?
Übersetzt hat es Eva Ruth Wemme und erschienen ist es
Kokon. Ja. Okay.
Es ist ein wunderbarer Schriftsteller.
Gugolz mit 2G.
Gugolz, genau. Gugolz Verlag. Als Kind musst du jetzt lernen.
Ich bin kein Kind, ich bin ein alter Mann. Also, und ein bisschen senil, wie Sie sehen schon. Also, ich glaube, dass Caragiale ist eine sehr, sehr gute Tür in der rumänischen Kultur zu eintreten. Er ist ein ganz großer Schriftsteller. Er hat in Berlin gelebt, im Exil. Er ist gestorben dort und er wurde nach Rumänien gebracht. Aber er ist der richtige Repräsentant spiritual.
Geistiger Vertreter
des Landes. Also gehen Sie morgen, kaufen Sie 100 Bücher von Caragiale und dann Sie werden die sehr gut verkaufen.
Ich will nicht verhindern, dass Fragen an Norman gestellt werden, wenn Sie Fragen haben zu seinem Werk, zur rumänischen Literatur, auch an Georg Escht, der das Ganze viel besser übersieht als ich, der ich ja auch nur ein Rezipient der Übersetzung bin. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Wir haben noch 5 Minuten.
Vielleicht auch 6.
Wenn auch 6. Bitte sehr.
Wie?
Moment.
Arbeiten Sie mit dem Elie Wiesel Zentrum zusammen?
Nicht wirklich. Elie Wiesel ist in Siebenbürgen geboren. Er wurde in Auschwitz deportiert. Danach hat er viele Bücher über das rumänische und nicht nur rumänische Holocaust geschrieben. Aber ich war nicht in Verbindung mit dieser Institution, nein.
Willst du denn, wir gehen ja davon aus, dass du unsterblich bist.
Selbstverständlich.
Würdest du denn, sollte der Umstand eintreten, dass du von einem Lastwagen umgefahren wirst, willst du in Rumänien beerdigt werden oder in Amerika?
Das kann nicht geschehen, weil ich bin immer mit meiner Frau und sie ist sehr, sehr vorsichtig. Aber ich muss sagen, dass die Situation ist so. Meine Mutter ist in Rumänien gestorben. Sie ist begraben in Bukovina, in Suceava. Mein Vater hat danach emigriert nach Israel. Er war schon mehr als 80. Er ist dort gestorben. Und ich habe eine Stelle im Bad Friedhof neben Philipp Roth. Er wollte mit mir neben sein, weil wir können Witze austauschen. Also meine Stelle ist in Amerika, im Bard College nahe zu New York. Und wenn Sie wollen, den Philipp Roth begegnen, dann kommen Sie mich durch mich ihm zu begegnen.
Gut, aber wir hoffen, dass du unsterblich bist. Und,
ich habe dir gesagt, ich bin überzeugt über diese Sache. Alle Kinder also, sind unsterblich.
Sie sehen, es lohnt sich nicht nur ihm zuzuhören, sondern es lohnt sich vor allen Dingen auch seine Bücher zu lesen, seine Essays, aber auch die Romane. Vielen Dank für das Gespräch, Georg Esch, Norman.
viel.
Ja, ich mache das garantiert. Kann ich dir jetzt schon sagen. Cum a fost filmul la care te-ai dus
că-ți venia? Că
v-am văzut?
Care film? Ah, tu ai văzut-o pe ea, nu pe mine.
Am văzut-o pe ea și am vorbit cu ea.
Ok, super, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute an der Leipziger Buchmesse mit Dana Rigorta, Katalin Dorian Florescu und mit Gabriele Markus reden zu dürfen. Mein Name ist Jennifer Kakschuri, ich bin Moderatorin aus der Schweiz und Journalistin aus der Schweiz. Wir alle leben in der Schweiz. Dana und Katalin sind in Rumänien geboren. Gabriele Markus ist aus einer Familie, die aus Deutschland in die Schweiz emigriert ist. Sie ist in der Schweiz geboren als Kind jüdischer Eltern. Gabriele Markus wird heute über Aglaia Veterani sprechen, die im Jahr 2002 gestorben ist, die ebenfalls aus Rumänien gekommen, in die Schweiz gekommen ist und auf Deutsch geschrieben hat. Das verbindet alle, die hier sind, und eben auch Aglaia Veterani, die deutsche Sprache und die Literatur. Katalin Dorian Florescu ist in Timișoara geboren, und als er 15 war, kam er in die Schweiz, als die ganze Familie geflüchtet ist, und ist eigentlich eher durch Zufall in der Schweiz geblieben. Dana Rigorta ist der Liebe wegen jetzt seit einigen Jahren auch in Zürich, und Aglaia Veterani landete auch als Kind bereits in der Schweiz. Und jetzt als erste Frage in die Runde. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.